Lukas-Evangelium, Kapitel 20, die Verse 11 bis 18, hört das Wort Gottes. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprachen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Lasst uns beten. Ewiger Heiland, allmächtiger Gott, dein Wort, Herr, ist wahr. Wir, Herr, wir schaffen es oft nicht, deine Worte zu verstehen, denn unser Verstand ist oft verblendet. Und so bitten wir, Herr, dass du uns hilfst, deine Worte zu verstehen. Und wir bitten dich, Herr, dass du alle Gedanken, die uns ablenken können, wegnimmst, dass wir ganz auf dein Wort schauen und dein Wort hören. Herr, wir bitten, dass du in unseren Herzen eine Predigt predigst, die besser ist als alle Worte, die ich produzieren kann. Herr, wir bitten, dass du durch deinen Geist und dein Wort heute Morgen, in Jesu Namen. Wenn wir früher als Familie Urlaub gemacht haben, hat uns unser Vater oft in die verschiedensten alten Bauten und Konstrukte mitgenommen. Er hat uns einmal, zumindest ich erinnere mich dran, in ein altes Römerkastell mitgenommen. Ein altes Lager, das die Römer aufgebaut hatten mit richtigen Häusern und Thermen und allem, was dazugehört hat, mit Tempeln. Und wir sind da durchgelaufen durch die Ruinen, die ausgegraben worden sind. Und er hat uns jedes Detail der einzelnen Dinge erklärt und deutlich gemacht. Und oft, wenn wir in Städten waren, war das erste seiner Ziele die Kirchen. Und wir sind durch alle Kirchen gegangen. Ich weiß nicht, ob mein Bruder oder meine Mutter das genauso spannend fanden wie ich, aber mein Vater hat uns alle Details in den Kirchen erklärt, warum sie so konstruiert worden sind, was dahinter stand, welche Ideen, alles mussten wir uns anhören, durften wir uns anhören, je nachdem, welche Perspektive man hatte. Es lag wahrscheinlich in der Natur meines Vaters als Maurer und als Denkmalspfleger, sich mit all dem zu beschäftigen und alle Begeisterung darin zu sehen. Und diese Besuche haben mich selbst geprägt, dass manchmal, wenn wir irgendwo unterwegs sind, jetzt meine Frau darunter leidet, wenn ich ihr all die Dinge erkläre und sie in Kirchen ziehe, um die Kirchen anzuschauen. Und viele Dinge in den Kirchen sind faszinierend. Die Konstruktion hatte sogar teilweise eine Theologie dahinter, warum man die Kirchen so gebaut hat. Die Kirchen helfen uns heute noch oft zur Orientierung, wenn man nicht weiß, wo man ist und eine Kirche in der Nähe ist, dort, wo der Altar steht, wo den reformierten Kirchen die Kanzel, dort ist Osten. Die Kirchen wurden alle Richtung Osten ausgerichtet. Jedes Detail in der Kirche hat eine bestimmte Bedeutung. Es gibt immer ein Detail in vielen Kirchen, was ich nicht verstehe, was ich nicht nachvollziehen kann. Man hat viel Geld in die Hand genommen, um die Kirchen auszuschmücken. Man findet viel Gold, man hat die berühmtesten Maler engagiert, damit sie Gemälde in die Kirchen setzen. Man hat Steinhauer engagiert, damit die Statuen bauen. Man hat Holzschnitzer engagiert, damit sie die Kirchen schmücken. Und eines dieser Kunstwerke, die man in den Kirchen meistens findet, ist ein großes Kreuz. Vor allem in römisch-katholischen Kirchen, aber auch in vielen lutherischen Kirchen, findet man vorne über dem Altar ein Kreuz, ein großes Kreuz. Und in den meisten Kreuzen hängt eine Abbildung Christi. Christus hängt dort am Kreuz. Und genau diese Symbolik verstehe ich nicht. Ich verstehe, dass man ein Kreuz vielleicht aufhängt. Und ich möchte auch nicht auf den Punkt raus, dass wir uns kein Bild von Gott und dadurch auch kein Bild von Christus machen sollen. Was ich an der Symbolik nicht verstehe, ist, warum man ein Kreuz aufhängt, an dem noch Christus hängt, obwohl Christus nicht mehr am Kreuz hängt. Obwohl Christus abgenommen worden ist vom Kreuz. Wir glauben nicht an einen Messias, der noch am Kreuz hängt. Wir glauben noch nicht mal mehr an einen Erlöser, der noch im Grab liegt. Wir glauben an einen auferstandenen Christus. Die Botschaft von Ostern ist, dass Christus auferstanden ist. Er liegt nicht mehr im Kreuz, im Grab, Entschuldigung, nicht mehr im Grab. Und genau das macht der Text heute deutlich. Während wir letzte Woche hätten sagen können, dass Jesus ist einfach nicht mehr im Grab, er ist weggenommen worden, sehen wir heute, dass Christus sich offenbart als derjenige, der auferstanden ist, als derjenige, der nicht mehr im Grab liegt. Er offenbart sich als erstes Maria Magdalena. Er offenbart sich als derjenige zu ihr, der nicht mehr im Grab liegt. Er offenbart sich als mehr, er offenbart sich als derjenige, der zurück zum Vater gehen wird. Er ist derjenige, der nicht mehr am Kreuz hängt. Er ist derjenige, der nicht mehr im Grab liegt. Und er ist derjenige, der nicht mehr auf dieser Erde ist. Es ist derjenige, der zu Rechten des Vaters sitzt. Der Predigt den Titel gegeben, Maria und der Auferstandene. Maria und der Auferstandene. Wir werden nämlich sehen, die Begegnung zwischen Maria Magdalena und dem Auferstandenen Christus. Und wir werden sehen, wie Maria am Anfang immer noch nicht glauben kann, wie sie nicht glauben kann, dass Christus auferstanden ist. Wir sehen dann, wie ein einziges Wort ihres Heilandes die Perspektive ändert und wie sie dann zum Glauben kommt. Und wir sehen dann, wie Christus ihr seine Bestimmung, den Ort, wo er hingehen soll, offenbart. Und damit haben wir die drei Punkte der Predigt. Der erste Punkt ist Marias Unglaube, der zweite Punkt ist Marias Glaube und der dritte Punkt ist dann Jesu Bestimmung. Marias Unglaube. Erinnert euch vielleicht, wenn ihr letzte Woche da wart, Johannes lässt uns am Ende seines Abschnitts, in dem vorherigen Abschnitt, etwas hängen. Maria hatte Petrus und Johannes zum Grab geholt, um ihm zu zeigen, dass Christus weggenommen wurde und er war nicht mehr da. Johannes und Petrus konnten das bestätigen. Als die Jünger zum Grab kamen, stellten sie fest, dass die Tücher, in die Jesus eingewickelt war, noch dort lagen. Die Leiche war aber weg. Am Ende berichtet uns Johannes, dass er glaubte, er hatte verstanden, was geschehen ist. Johannes wusste, dass Jesus auferstanden ist, aber er sagt auch über die anderen, über Petrus und über Maria, sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Genau an dieser Situation befinden wir uns jetzt. Maria hat die Schriften noch nicht verstanden, dass Jesus auferstehen musste. Das berichtet uns, wie sie in Vers 11 am Grab stand und weint. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Sie hat nicht verstanden, was geschehen ist. Sie war immer noch verzweifelt. Ihre Situation war, sie wollte zum Grab gehen, um Jesus noch einmal einzubalsamieren. Und sie hat ihn nicht gefunden. Es heißt sogar, dass sie sich ins Grab beugte. Und dort im Grab sah sie zwei Engel in weißen Kleidern. Einer saß dort, wo Jesu Füße gewesen sein müssen. Und einer saß dort, wo Jesu Kopf gewesen war. Und Maria sieht diese zwei Engel und versteht immer noch nichts, was geschehen ist. Zwei Engel, wir finden in der Bibel öfter, dass Engel erscheinen, aber nicht so oft. Und meistens erscheinen Engel, wenn irgendwas Wichtiges geschehen ist. Also wenn Maria einigermaßen das Wort Gottes verstanden hätte, hätte sie verstehen müssen, irgendwas geht hier vor. Versteht immer noch nicht. Sie ist so verzweifelt, dass sie selbst die Boten Gottes nicht versteht. Frau, warum weinst du? Fragen die Boten. Und sie spricht, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Man müsste eigentlich schon denken, dass wenn nur zwei Personen, abgesehen davon, dass es Engel waren, wenn zwei Personen im Grab sind, dass sie erstmal aufmerken müsste und sagen müsste, irgendwas läuft hier. Ich war die ganze Zeit vom Grab, auf einmal sind zwei Personen im Grab. Sie hätte was realisieren müssen. Doch es sind nicht nur zwei Personen, es sitzen zwei Engel da und dennoch versteht Maria nicht, was passiert ist. Aber das ist noch nicht mal der Höhepunkt der Geschichte hier. Maria dreht sich um und geht wieder aus dem Grab heraus und das heißt, sie sieht Jesus. Doch sie erkennt ihn nicht. Sie geht raus, sie will wieder in den Garten gehen und sie erkennt Christus nicht. Eigentlich müsste man denken, dort steht er doch jetzt vor ihr. Sie müsste doch eigentlich in Freude ausbrechen. Was ist los? Sie müsste doch jubeln, dass Jesus vor sie steht. Aber sie erkennt ihn nicht. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Maria erkennt Jesus nicht. Sie weiß nicht, wer dort vor ihr steht. Selbst als er mit ihr spricht, erkennt sie ihren Herrn und Meister nicht. Sie ist so verzweifelt, dass sie Christus nicht erkennen kann. Sie sucht ihn, aber sie sieht ihn nicht. Es wird viel spekuliert, warum sie ihn nicht erkannt hat. Manche sagen, weil seine Gestalt durch die Auferstehung anders war. Manche sagen, sie hat vielleicht so viel geweint, dass sie durch die Tränen nichts mehr erkennen konnte. Andere sagen, und das ist vielleicht die logische Erklärung, die Person, die man in einem Garten erwartet, ist nun mal der Gärtner. Und deswegen hat sie ihn als erstes einmal für den Gärtner gehalten, weil sie überhaupt nicht die Kraft und die Fähigkeit hatte, darüber zu reflektieren, wer jetzt hier noch sein könnte. Aber warum hat sie ihn dann nicht erkannt, als er mit ihr gesprochen hat? Ich denke, die Antwort ist am Ende Unglauben. Sie war nicht dazu in der Lage zu glauben, dass dies ihr Herr und Meister ist, dass dies Christus ist. Sie hat nicht geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Sie war so davon überzeugt, dass Jesus weggenommen wurde, dass sie nicht glauben konnte, dass Christus auferstanden ist. Ihre einzige Lösung war, irgendjemand hat Jesus geklaut. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht anfangen, Maria zu verurteilen wegen ihres Unglaubens. Wir sollten uns ja die Frage stellen, ob wir uns nicht selbst in diesem Unglauben manchmal widerspiegeln können. Ob wir nicht manchmal diejenigen sind, die in diesem Unglauben leben. Schreibt dieser Unglaube nicht auch manchmal dich in deinem Leben? Das ist nicht das, was wir manchmal tun? Natürlich, wir wissen, Christus ist auferstanden und wir glauben daran, doch wie oft sind wir verzweifelt in Situationen, dass wir die Wahrheit nicht mehr sehen können. Wie oft steigern wir uns in die Probleme so sehr hinein, dass wir die Lösung, die Wahrheit, die Christus uns liefert, nicht mehr sehen können. Wir schauen oft auf die Probleme, auf das, was wir denken, dass das Problem ist, anstatt auf das, was Christus uns als Lösung gibt. Wir sehen auf das Problem, anstatt dass wir auf unseren Herrn, auf Gott schauen. Wo uns auch Christus selbst, wo uns Gott mehrmals im Wort Gottes ermahnt, dass wir auf ihn schauen sollen, dass wir nicht uns um die Sorgen drehen sollen, sondern dass wir uns um Gott kümmern sollen, dass wir uns um Gott drehen sollen. Und genau in diesem Problem steckt jetzt auch Maria. Sie kann es nicht glauben und vielleicht hast du den gleichen Unglauben sogar wie Maria, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass Jesus auferstanden ist. Wie soll es funktionieren, dass Christus von den Toten auferstanden ist? Oder noch mehr, vielleicht glaubst du sogar, dass er auferstanden ist, aber vielleicht geht es dir so wie Maria, dass du denkst, mein ganzes Leben bin ich Christus nachgefolgt und was jetzt? Warum ist Christus jetzt nicht mehr hier? Warum ist er in dieser Situation auf einmal weg? Meine Christus hat Marias Leben komplett auf den Kopf gestellt. Von einer Sünderin zu jemandem, der alles aufgegeben hat, hin zu jemandem, der 3 Jahre lang einem Mann nachgefolgt ist, um seine Lehren zu hören, um zu sehen, was er für Wunder tut. Und jetzt, wo ist Christus jetzt? Wo ist er? Wo hilft er? Warum ist früher alles so viel besser gewesen als jetzt? Warum war mein Glaube früher so viel stärker, als er jetzt ist? Was ist hier geschehen? Ich denke, den Unglauben, den wir hier bei Maria finden, zusammen mit der Verzweiflung, die wir in Maria finden, ist genau das, was uns oft kennzeichnet, was unser Herz oft schwer macht, was unser Leben oft so hart macht. Gott hat uns verheißen, mit uns zu sein, doch wir sehen alles andere außer diese Verheißung. Wir sehen alles andere außer den auferstandenen Christus, der zu Rechten Gottes sitzt, für uns. Wir sehen all die Probleme. Lasst uns nicht den Unglauben der Maria verurteilen. Lasst es uns eine Warnung sein. Lasst nicht uns dazu neigen, dass wir sagen, ach, diese Ungläubigen. Sondern lasst uns gewarnt sein, dass wir nicht in diesen Unglauben verfallen. Dass wir nicht in diesem Unglauben verharren, dass wir nicht drin bleiben, dass wir aus diesem Unglauben rausgehen. Das Wunderbare an diesem Text, den wir hier lesen, ist, dass dieser Unglaube, den Maria hatte, sich in Glauben verändert. Dass sie nicht in dieser Verzweiflung bleiben muss, sondern dass sie Christus erkennen kann. Dass sich alles ändert. Und das ist der zweite Punkt heute Morgen, Marias Glaube. Marias Glaube. Wir haben gesehen, Maria war so verzweifelt, dass sie nicht glauben konnte. Sie war so verzweifelt, dass sie selbst als Christus neben ihr stand, sie ihn nicht erkannt hat. So überzeugt, dass Christus weggenommen sein muss, dass sie nicht glauben konnte, dass er auferstanden ist. Und sie wusste nicht, was sie tun soll. Wo findet sie jetzt diese Person? Sie wollte ihm ein letztes Mal sehen. Sie wollte ihm ein letztes Mal die Ehre erweisen, die ihm gebührt. Und sie hat nicht die Möglichkeit dazu. Und als Jesus sie anspricht und fragt, wen sie sucht, selbst dann erkennt sie ihn nicht. Selbst dann weiß sie nicht, wer es ist. Und man möchte fast in diese Geschichte hineinsteigen, Maria an die Schultern packen und schütteln und sagen, jetzt versteh endlich, wer vor dir steht. Das Tuch, was um Jesu Gesicht gewickelt war, war ordentlich aufgerollt, an einem bestimmten Ort gelegt. Es waren 2 Engel im Grab, die mit dir geredet haben. Und dann steht dort Christus selbst und du erkennst sie nicht. Aber sie kann nicht. Sie kann einfach nicht glauben. Die Wende in der Geschichte bringt niemand, der sie an die Schultern schüttelt, sondern ein einziges Wort. Ein einziges Wort ändert alles. Es gab die ganzen Hinweise auf Christus, doch ein Wort hat ausgereicht. Johannes hat geglaubt, weil er einen Hinweis gesehen hat. Für Johannes hat das aufgerollte Tuch ausgereicht. Für Maria reicht ein Wort. Jesus sagt zu ihr, Maria. Nur Maria. Und plötzlich sehen wir eine komplett andere Reaktion. Plötzlich sehen wir, wie sich Maria umdreht. Da wendete sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni. Auf einmal, ein Wort hat ausgereicht, damit sie ihren Messias erkennt. Damit sie weiß, wer vor ihr steht. Woher kommt auf einmal diese Reaktion? Woher kommt diese Wende? Jesu Stimme hat sich bestimmt nicht verändert zwischen der Frage, wen suchst du, und dem Namen, den sie jetzt ausgesprochen hat. Seine Erscheinung wird sich nicht verändert haben. Er wird immer noch die gleiche Person gewesen sein. Manche würden sagen, vielleicht war es die Art, wie er den Namen gesagt hat. Vielleicht hat nur Christus, nur Jesus so den Namen dieser Frau ausgesprochen. Vielleicht hat nur Christus sie so angesprochen. All das sind am Ende Spekulationen. All das können wir nicht sagen. Doch ich denke, ihr Glaube, wie auch der Glaube von Johannes im Abschnitt zuvor, sind am Ende eine Gabe Gottes. Es ist das, was Gott ihr geschenkt hat. Es gab so viele Gründe, warum sie hätte glauben sollen. Es gab so viele Hinweise. Sie hätte eigentlich schon glauben müssen, weil Christus ihnen, den Jüngern und ihr, das vor seinem Tod schon gesagt hat, dass er auferstehen wird. Und dennoch konnte sie nicht glauben bis zu diesem einen Wort. Es war Gott, der sie erkennen ließ, wer vor ihr steht. Es war Gott, der sie erkennen ließ, wer zu ihr spricht. Ich möchte uns deutlich machen, was ich letzte Woche schon angesprochen hatte oder anklingen lassen hatte. Den Glauben schenkt uns Gott. Den Glauben können wir nicht produzieren. Den Glauben ist nichts, was wir aus uns heraus auf einmal schaffen können. Der Glaube ist etwas, was Gott schenken muss. Gott ist es, der uns den Glauben schenken muss. Er muss es uns ermöglichen, dass wir Christus erkennen. Und lass uns nicht von denen reden, die nicht an Christus glauben. Lass uns von uns reden. Unseren Glauben muss Gott bewirken. Problem bei Johannes und Maria war nicht, dass sie nicht Christus nachgefolgt waren oder dass sie nicht geglaubt hatten, dass er der Erlöser ist. Sie haben den Glauben gebraucht, dass er auferstanden ist von den Toten. Sie haben glauben müssen, dass er der ist, der er war. Und das ist wunderbar, was wir bei Maria sehen. Sie hätte viel früher verstehen müssen, was geschehen ist, doch sie hat es nicht. Sie hat es einfach nicht verstanden. Sie hätte viel früher sehen müssen, dass Christus auferstanden ist. Sie hat Gnade Gottes benötigt. Sie hat die Gnade ihres Herrn und Meisters benötigt. Ein einziges Wort plus die Gnade Gottes ausgereicht, die glauben konnte. Hier ist der Trost für dich. Vielleicht geht es dir wie Maria. Alles um dich herum scheint schwierig zu sein. Vielleicht hast du schwere Arbeitskollegen. Vielleicht kämpfst du mit Ungewissheit. Vielleicht Krankheit in deiner Familie. Vielleicht verzweifelst du, ob alles, was du tust, richtig ist. Ob die Entscheidungen, die du getroffen hast, die richtigen Entscheidungen waren. Vielleicht weißt du nicht, was in der Zukunft kommt. All das kann uns verzweifeln lassen. Aber hier ist der Trost. Wenn du glauben willst, wenn du vertrauen willst, wenn du darauf vertrauen willst, dass Christus, der auferstanden ist, der zu Rechten für dich kämpft, zu Rechten Gottes, dann wird sich dich Christus offenbaren. Christus hat es verheißen. Wer ihn sucht, der wird ihn finden. Wer glauben will, dem wird Gott früher oder später Glauben schenken. Welches Problem hatte Maria? Sie hat ihren Herrn und Heiland gesucht. Er hat ihr ganz viele Hinweise gegeben, die nicht ausgereicht haben. Aber sie hat ihn am Ende gefunden. Wer Christus sucht, wer Gott sucht als sein Erlöser, der wird Gott finden. Christus hat sich hier offenbart. Christus war ihr gnädig. Und wir haben das Versprechen, dass Christus auch uns gnädig ist. Das ist das, was uns das Wort Gottes sagt. Er wird sich auch dir offenbaren, wenn du ihn bittest, wenn du ihn suchst. Wie oft verstehen wir die Bibel nicht? Wie oft lesen wir Abschnitte, die wir nicht verstehen? Und eines Tages schenkt uns Gottes Verständnis und den Glauben, diese Abschnitte zu verstehen, zu leben. Wie oft gehst du in deiner Verzweiflung zu Gott im Gebet und es scheint, als würde er dich nicht hören? Wir müssen darauf vertrauen. Wir müssen darauf vertrauen, dass Gott unsere Gebete erhört. Wir müssen darauf vertrauen, dass er sich uns offenbart. Vielleicht wisst ihr, wer Spurgeon war? Spurgeon war wahrscheinlich der bekannteste, wahrscheinlich der beliebteste und ich würde sogar sagen, der begabteste Prediger im 19. Jahrhundert. Er hatte wahrscheinlich die meisten Predigtzuhörer in London. War einer der begabtesten Männer. Er hat das Pastorat einer der größten Gemeinden in London angefangen, als er 18 war. Und er hatte innerhalb von wenigen Jahren Tausende von Zuhörern damit und er musste mehrmals ein neues Gebäude bauen lassen und so weiter. Aber er beschreibt in seiner Autobiografie, wie er zum Glauben gekommen war. Er war von Natur aus sehr intelligent. Er hat als Teenager schon als Lehrer gearbeitet. Er hat bei seinem Großvater gelebt und hat dort, sein Großvater war Pastor, und er hat dort alle Bücher in der Bibliothek durchgelesen und er kannte die auswendig. Er hat die Bibel studiert von A bis Z. Er kannte die Bibel auswendig. Wenn man Spurgeon nach einem Zitat gefragt, konnte er es zitieren. In der Tat, Spurgeons Predigtvorbereitungen waren vielleicht etwas Leichtsinnig könnte man sagen, aber ihm ist ein Bibelzitat eingefallen und darüber hat er gepredigt. Und darüber hat er die Predigt vorbereitet. Und er konnte die Bibel von A bis Z, oder er beschreibt in seiner Biografie, obwohl er die Bibel kannte, obwohl er alle geistlichen Bücher, die er in die Hand kriegen konnte, gelesen hat, hat er nicht glauben können. Der ist in eine tiefe Depression verfallen, weil er nicht glauben konnte, weil er nicht wusste, wie er Frieden mit Gott finden kann. Bis er eines Tages in einem Schneesturm auf dem Weg zum Gottesdienst war. Und der Schneesturm war so stark, dass er nicht zu seiner eigentlichen Gemeinde gehen konnte. Und ist in eine andere Gemeinde rein. Er beschreibt es als eine Methodistengemeinde, eine sehr einfach gestrickte Gemeinde. Und der Schneesturm war so stark, dass sogar deren Prediger nicht kommen konnte. Also ist einer der Männer aufgestanden und hat sich auf die Kanzel gestellt und hat ein Wort aus dem Jesaja, aus dem Propheten Jesaja vorgelesen, Jesaja 45, dort heißt es, wendet euch zu mir oder seht auf mich, kann man es übersetzen, so werdet ihr errettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Spurgeon berichtet, wie dieser einfache Mann, der auf der Kanzel stand, dieses Wort vorgelesen hat, das im Prinzip nur in anderen Worten immer wieder wiederholt hat. Er hat dann auf Spurgeon geschaut und hat gesagt, junger Mann, du siehst verzweifelt aus, siehe auf den Herrn, wird dich retten. Und dieses eine Wort, obwohl Spurgeon die ganze Bibel auswendig kannte, dieses eine Wort hat ihm Glauben geschenkt. Spurgeon ist ein Zeugnis von dem, was wir hier bei Maria sehen. In aller Verzweiflung, in aller Not, in aller Angst, die wir vielleicht gehen, unser Leben lang. Mit dem wir vielleicht für Jahre zu kämpfen haben manchmal. Ein Wort eines Tages kann ausreichen, um alles zu ändern. Und Christus ist treu, dass er uns nicht allein lässt. Wir merken es vielleicht nicht, wir spüren es vielleicht nicht, wir sehen es vielleicht noch. Christus hat Maria Glauben geschenkt durch ein einziges Wort. Und er wird auch uns Glauben schenken, wenn wir ihn suchen. Wenn wir nicht aufhören, nach ihm zu suchen. Maria hatte alles gesehen, was Jesus getan hat. Sie hatte alle seine Wunder gesehen. Sie hatte alle seine Predigten wahrscheinlich gehört. Und dennoch konnte sie erst glauben, als sich Christus ihr offenbart. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, heißt Meister. Sie hat ihren Meister erkannt, glaubt. Sie hat gewusst, dass er auferstanden ist. Nach dieser Reaktion sehen wir eine Reaktion von Christus, die etwas komisch wirkt. Christus weist Maria auf einmal zurück. Das bringt uns zum dritten Punkt. Wir haben zuerst Marias Unglaube gesehen. Wir haben Marias Glaube gesehen, der durch ein Wort geschenkt worden ist. Und jetzt sehen wir als drittes Jesu Bestimmung. Jesu Bestimmung. Maria war die Ungläubige, die trotz allen Hinweisen nicht glauben konnte, bis sich Jesus ihr offenbart hat. Aber als sie ihn erkannt und als sie ihn als ihren Meister erkannt, lesen wir von Jesus, dass er sagt, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Warum sagt Jesus das zu Maria? Warum verbietet Jesus seiner Jüngerin, dass sie ihn anfassen darf, obwohl er sich ihr doch gerade erst offenbart hat? Und welche Freude muss Maria gehabt haben? Wir können uns so vorstellen, dass sie wahrscheinlich um seinen Hals fallen wollte, dass sie ihn gar nicht mehr loslassen wollte vor Freude, weil derjenige, den sie für tot und geklaut erachtet hat, ist auf einmal lebendig und steht neben ihr und spricht mit ihr. Vor allem wissen wir aus anderen Berichten, dass andere Leute den Auferstandenen anfassen durften. Erinnert euch nur an Thomas, der nicht glauben konnte. Jesus sagt, fasse meine Wunden an, damit du siehst, dass ich derjenige bin, der gekreuzigt wurde und auferstanden. Warum darf Maria ihn nicht anfassen? Ich denke, die Antwort auf die Frage liegt im zweiten Teil des Satzes. Jesus sagt, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Und dann sagt er zu Maria, sie soll zu den Jüngern gehen und sagen, dass er zu seinem Vater und ihrem Vater und zu seinem Gott und ihrem Gott auffahren wird in den Himmel. Er wird in den Himmel gehen. Jesus will nicht nur Maria hier, sondern seinen Jüngern allgemein und auch uns deutlich machen, dass er nicht hier auf der Erde bleiben wird. Dass er nicht hier ist, dass er nicht hier verweilen wird, sondern dass er zurück zu dem geht, wo er herkam, zu seinem Vater. Und wir müssen Maria verstehen, sie war verzweifelt, sie hatte ihren Messias, ihren Meister verloren. Jetzt, wo er sich hier offenbart, will sie ihn wahrscheinlich festhalten. Wir müssen uns in die Situation versetzen. Sie kam zu dem Grab und wusste, er ist geklaut worden. Und jetzt steht er sogar lebendig vor ihr. Würden wir nicht auch versuchen, ihn festzuhalten, ihn nicht mehr loszulassen, hinter ihm herzurennen, egal wohin er geht? Hauptsache, wir sind noch in seiner Gegenwart, wir sind noch in seiner Nähe. Wir hätten genauso reagiert. Aber Jesus sagt, rühre mich nicht an. Ich denke, es geht nicht darum, dass Maria ihren Messias nicht anfassen durfte. Wir wissen aus anderen Berichten, dass als Jesus sich den Frauen offenbart, dass sie zu seinen Füßen gefallen sind und seine Füße geküsst haben und umarmt haben. Wahrscheinlich hatte Maria ihn schon längst angefasst. Wahrscheinlich hatte sie ihn sogar schon umarmt. Es geht hier nicht darum, dass Jesus keinen Kontakt will. Es geht darum, dass Jesus nicht will, dass sie ihn festhält. Dass Jesus nicht will, dass sie ihn festhält, weil es sowieso nicht machbar ist. Anstatt sich hier auf Erden an ihn zu klammern, anstatt dass wir versuchen, Christus hier auf Erden als den Mensch zu halten, müssen wir uns an Christus im Himmel klammern, an dem, der zu Rechten Gottes in all seiner Herrlichkeit sitzt. Das ist das, was Jesus Maria hier deutlich macht. Halte nicht an mir fest, nicht jetzt, weil jetzt bin ich noch nicht dort, wo ich sein muss. Christus macht deutlich, meine Bestimmung ist, zu Rechten meines Vaters zu sein. Und dort sollt ihr mich suchen, dort sollt ihr an mir festhalten. An diesem Heiland müssen wir festhalten, den Auferfahrenen, den, der im Himmel sitzt. Genau das sollte Maria auch den Jüngern verkünden. Genau das sollte sie denjenigen verkünden, die zusammengekauert irgendwo in einem Raum sind, weil sie Angst vor den Juden hatten. Denen sollte sie verkünden, Christus ist auferstanden und er wird in Herrlichkeit regieren. Rechten seines Vaters. Anstatt sich an ihn auf Erden zu klammern, sollen wir uns mit seinen Jüngern zusammen an den klammern, der auferfahren ist im Himmel. Wir sollen uns kein Bild von Christus machen, weil Christus nicht mehr hier ist. Wir sollen nicht versuchen, Christus nur menschlich zu sehen, als die tolle Person, die er war, sondern wir müssen Christus als den auferstandenen Gott, den ewigen Heiland, den Sohn Gottes sehen, der dort ist, wo er hingehört, zu Rechten Gottes. Und das Interessante ist, wir werden es nächste Woche genauer betrachten, Jesus sagt, ich gehe zu meinem Gott und eurem Gott, zu meinem Vater und eurem Vater. Das ist der Ort, wo wir hingehören. Wir sollen uns nicht an diese Erde klammern, wir sollen uns nicht an Christus auf dieser Erde klammern, wir sollen uns an Christus klammern, dort, wo er hingehört, dort, wo wir hingehören, nämlich in die Herrlichkeit Gottes. Gute Nachricht hier, die Christus verkündet, ist, dass Christus auferfahren wird, dass er in den Himmel auffahren wird. Und wir wissen aus den Berichten, die danach folgen, dass Christus nicht mehr auf dieser Erde ist, sondern dass er aufgefahren ist in den Himmel. Es ist wichtig, dass wir die Aussage hier richtig verstehen. Jesus stößt Maria nicht von sich, als ob er nichts mit ihr zu tun haben möchte. Höchstwahrscheinlich hatte sie ihn sowieso schon angefasst. Sie hat ihn wahrscheinlich umarmt. Jesus möchte Maria schützen. Er möchte ihr Herz schützen. Er kennt das Herz der Maria und er weiß, dass sie dazu neigen würde, sich hier auf Erde an ihn zu klammern. So wie wir dazu neigen. Wir wollen einen Messias haben, der unser Leben hier auf Erden so angenehm wie möglich macht. Wir wollen einen Jesus haben, der menschlich ist, der so ist wie wir, aber nur besser, damit er unser Leben besser macht. So wie wir uns an Prominente klammern. Wir denken, Prominente sind besser, weil sie reicher sind, weil sie vielleicht schöner sind, weil sie erfolgreicher sind. Und wir klammern uns an sie, weil wir denken, sie machen unser Leben besser, aber das machen sie nicht. Und Christus hier auf Erden würde unser Leben nicht besser machen. Christus hat vor seinem Tod seinen Jüngern gesagt, es ist gut, dass ich gehe für euch. Christus muss gehen, damit es den Jüngern besser geht. Damit er uns den Heiligen Geist senden kann. Denn wir haben mit Christus nicht Gemeinschaft, weil wir ihn sehen. Wir haben mit Christus nicht Gemeinschaft, weil wir ihn anfassen können. Wir haben mit Christus Gemeinschaft, weil wir mit ihm verbunden sind in seinem Geist. Tiefere Beziehung kann man mit einem Menschen nicht haben und mit Gott erst recht nicht. Paulus sagt uns, dass der Geist die Gedanken Gottes erforscht. Den Geist, den wir haben, der nimmt uns in eine Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Sohn hinein, die wir hier auf Erden niemals erleben könnten. Die wir auch hier auf Erden nie erleben, bis wir in seiner Herrlichkeit sind. Die Auferstehung Christi hat nicht nur zur Folge, dass Christus auferstanden ist, die Auferstehung Christi hat zur Folge, dass wir auferstehen werden. Und die Auferstehung Christi hat zur Folge, dass er beim Vater ist, so wie wir eines Tages beim Vater sein sollen. Liebe Geschwister, lasst uns nicht an diesem Christus festhalten, an dem Maria festhalten wollte. Lasst uns an dem Christus festhalten, der zu Rechten Gottes sitzt. Lasst uns beten.